SRF 3. SRF 3. Fokus.
Mit dem Dominik Tiller.
Die Schulen haben in allen Kantonen wieder angefangen. Das ist für die Kinder, das ist für die Eltern. Eine ganz spezielle Zeit natürlich auch für die Lehrerinnen und Lehrer. Die sind gefordert wie noch nie. Immer mehr Aufgaben kommen auf die Schulen zu. Frühe französische integrative Förderung, Eltern, die sich einmischen, das gesponserte Schulbuch oder das Apple-Tablet im Klassenzimmer. Über diese Entwicklungen möchte ich reden heute Abend, und zwar mit dem obersten Schweizer Lehrer, mit dem Beat Zemp. Eine markante Stimme in der Schweiz, wenn es um Bildung geht. Lehrerpräsident oder, um es ganz korrekt zu sagen, Herr Zemp, Präsident vom Dachverband von der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer, ist ein komplexer Name. Beat Zemp, ich bin heute Morgen noch relativ lang auf Pausenplatz und im Schulzimmer gewesen, habe zwei Kinder, die heute wieder eingestiegen sind, habe auch mit den Eltern geredet, die zum Teil doch recht verunsichert sind, habe ich das Gefühl. Man liest auch ständig, Beispiel gerade die Sonntagszeitung, die bizarre Welt der Primarschule, wo der Infowahn beklagt wird, dass so viele Blätter heimkommen oder Kinder heimgegeben werden. Der Hausaufgabenterror wird beklagt. Vor was würden Sie junge Eltern warnen, die jetzt ein Kind zuerst mal in die Schule gebracht oder geschickt hat? Oder gibt es einen Grund, überhaupt sich Sorgen zu machen?
Ja gut, Sorgen kann man sich immer machen, aber ich warne eigentlich davor, alles zu glauben, was in den Medien skandalisiert über die Schule geschrieben wird. Es ist klar, dass natürlich das ein spannendes Thema ist, weil es viele Leute betrifft, und darum wird natürlich auch aus jedem Muck ein Elefant gemacht.
Auf was freut Sie sich im neuen Schuljahr? Es ist zwölfte eigentlich bei Ihnen.
Bei mir wäre es jetzt 38. Schuljahr.
Aber als Lehrer, oder?
Ja, ich habe 35 Jahre lang unterrichtet, jetzt die letzten 3 Jahre nicht mehr, weil ich derart viele andere Funktionen übernommen habe, auch auf eidgenössischer und auf europäischer und internationaler Ebene, dass ich einfach schlicht keine Schule jetzt mehr geben kann. Aber ich denke, ich habe 35 Jahre lang viel Schule gegeben, ich habe wirklich Erfahrung auf mehreren Stufen.
Und auf was freut Sie sich?
Jetzt als Präsident natürlich auf die Umsetzung von diesen Reformen, die wir jetzt wirklich gut aufgeleistet haben und wo es jetzt darum geht, in die Praxis umzusetzen. Und als Lehrer natürlich auf die vielen Rückmeldungen, die ich bekomme von Kolleginnen und Kollegen, die das neue Schuljahr gut angefangen
haben. Auf was könnten Sie verzichten?
Ja, ich denke, verzichten könnte ich auf gewisse Klagen von Eltern, die wirklich mühsam sind, wegen jedem Problem gerade mit dem Anwalt aufkreuzen. Das müsste nicht sein.
Das war zu Ihren Zeiten noch anders gewesen. Sie sind Jahrgang 1955, in den 60er Jahren eingeschult worden. Ich habe Ihnen in einer Mail geschrieben, ob Sie das Zeugnis mitbringen würden. Sie haben eins mitgebracht, habe ich gesehen. Zeigen Sie mir
das
kurz.
Sie haben mir gesagt, ich soll das Primarzeugnis mit. Das ist es also. Ich habe es tatsächlich noch aufbewahrt und ausgegraben. Und Sie sehen dort, dass man damals in den 60er Jahren zuerst beim ersten Schuljahr einen sogenannten Bericht geschrieben hat, einen Schulbericht, dass es keine Zeugnisnoten gegeben hat. Und dann ist es aber losgegangen, bereits schon im zweiten Schuljahr bis zum fünften natürlich. Wir haben damals im Baselland nur 5 Schuljahre gehabt, heute haben wir ja 6, weil das harmonisiert ist. Und das 5. Schuljahr ist natürlich noch wichtig für den Übergang auf der Sekundarstufe 1.
Okay, und jetzt interessiert es natürlich alle, die zuhören, vor allem auch all die Schweizer Lehrerinnen und Lehrer, was sie für ein Zeugnis haben. Ich kann es jetzt schon sagen, es ist brillant. Und zwar von der 1. bis zur 5. Klasse. Eigentlich fast nur 6er und 5 bis 6er. Also in der 1. Klasse Bibel 5 bis 6, mündlich aus 6, 5 bis 6, 6, 6, 5 bis 6. Und dann, wir gehen jetzt nicht alles durch, aber in der 5. Klasse eigentlich nur 6er, ausser 5 bis 6er Geografie. Und ich kann mir irgendwie sagen, oder irgendwo auch gelesen, sie haben auch beim Maturzeugnis nur 6er gehabt.
Ja, also fast nur 6er, das ist ja auch nicht wichtig. Ich bin auch bei der Universität, ist das halt weitergegangen. Ja, ich glaube, das ist, es kann Vor- und Nachteil sein, wenn man gute Schulnoten hat. Also es gibt auch Lehrpersonen, die sagen, Gott sei Dank haben sie auch schlechte Schulnoten gehabt. Sie können nämlich so Schülerinnen und Schüler besser verstehen, die Mühe haben in Mathematik zum Beispiel oder in Fremdsprachen. Ich habe mich zwar immer bemüht, das auch zu verstehen, aber es stimmt natürlich schon, wenn einem das Lernen leicht fällt, dann muss man sich besonders anstrengen, um die Probleme zu spüren.
Aber will sie, also, muss man davon ausgehen, dass, weil sie Lehrer geworden sind, dass sie auch gerne in die Schule gegangen sind? Oder haben sie auch viele Kollegen, die Lehrer geworden sind, wo es am Anfang eben nicht so reibungslos gelaufen ist?
Ah ja, das gibt es alles. Ich glaube, Schulzeugnis ist nicht eine gute Prognose für, ob jemand den Beruf ergreift oder nicht. Nein, ich glaube, es geht eigentlich darum, ob man eine innere Bereitschaft hat, mit jungen Leuten zu arbeiten und ob man Freude daran hat. Und ich habe den Lehrberuf eigentlich als Gymnasiast entdeckt, weil ich dann meinen Klassenkameradinnen in Mathematik Nachhilfeunterricht gegeben habe, die plötzlich 5er und 6er geschrieben.
Also sind Sie dort schon, das war ganz klar für Sie, während Gimi, ich will Lehrer werden?
Eigentlich schon. Also, als ich die Matur gemacht habe, habe ich einfach nicht gewusst, was studieren, eben, weil ich überall sehr gute Noten hatte. Und dann habe ich eine lustige Kombination gewählt, weil ich nicht einfach nur viel 1 oder viel 2 oder einfach ein Fach, sondern ich habe dann Mathematik im Hauptfach gewählt. Das ist doch sehr ein anspruchsvolles Studium und das ist auch ein tolles Studium. Und ich habe eigentlich wegen meinem Mathelehrer, so erst nachher später gemerkt, das Fach gewählt zum Studieren. Und im zweiten Hauptfach habe ich dann Geografie und Geologie gemacht. Das ist auch eine interessante Kombination. Und als Nebenfach Pädagogik, weil ich klar wollte Lehrer werden.
Ich glaube, Sie geben mir recht, wenn ich so ganz pauschal sage, es ist schwieriger geworden, heute Lehrer zu sein, als zur Zeit, wo Sie es geworden sind. Wir haben jetzt auch wieder einen akuten Lehrermangel. Ich wähle jetzt bewusst die männliche Form da. Das ist ja schon lange so, dass der Lehrerinnenberuf eben ein Lehrerinnenberuf geworden ist, hauptsächlich. Die Situation ist angespannt, zum Beispiel im Kanton Zürich gerade aktuell. Was haben Sie für eine Sicht? Wie sieht es aus?
Ja, es sieht immer gleich aus, wenn das Schuljahr anfängt, nämlich die Meldung heisst, es sind alle Stellen besetzt. Oder es ist ja nicht so, dass wir in einem freien Beruf sind, wo irgendein Unternehmen einfach eine offene Stelle hat, sondern es müssen immer alle Stellen besetzt sein.
Es könnte ja mal sein, dass es eben nicht genug
Lehrer hat. Ja, dann muss der Schulleiter irgendjemanden rekrutieren, es geht gar nicht anders. Der Unterricht muss
also jemand, der nicht ausgebildet ist.
Ja, genau. Und das ist natürlich auch das Problem. Muss man mit Vikariat arbeiten oder man muss halt Lehrpersonen nehmen, die nicht die entsprechende Fachausbildung oder Stufenausbildung haben. Aber die Situation, wo der Rektor in eine Schule kommt, in eine Schulklasse und sagt, jetzt dürfen alle heimgehen, weil wir haben keine Lehrer gefunden, die treten nicht ein, natürlich.
Sie haben vorher gesagt, eben, wo Sie gut darauf könnten verzichten, ist wahrscheinlich das Gleiche, wo eben auch viele aktuelle Lehrerinnen und Lehrer gut darauf könnten verzichten. Das sind eben die Klagen von den Eltern, die zugenommen haben. Ich habe kürzlich im Tagesanzeiger-Magazin ein Tagebuch von einer Lehrerin, das mich ziemlich erschüttert hat, inklusive einem SMS-Protokoll von der Lehrerin, wo abgedruckt wurde, was die mit den Eltern also müssen per SMS diskutieren. Vielleicht ein Beispiel am 7. September. Guten Tag, Frau M., das ist die Lehrerin. Wie viel Zeit hatten die Viertklässler für die Matheprüfung letzte Woche? Freundliche Grüße. Muss man das beantworten als Lehrer, so SMS?
Oder? Also das knackt natürlich schon dann an professionellen Status der Lehrpersonen, wenn man von Unterrichtsdidaktik und didaktische Settings oder Prüfungssettings erklären müssen den Eltern. Ich glaube, wir haben eine anspruchsvolle Ausbildung und unsere Kolleginnen und Kollegen versuchen, das Beste zu machen. Und dann muss man auch mal klar sagen, wo es einfach Ende der Information ist. Aber das ist natürlich ein Extrembeispiel. Es ist nicht so beileibe nicht, Gott sei Dank, dass alle Eltern so sind, wie jetzt in dem Beispiel. Nein, es sind wenige eigentlich, aber die beschäftigen einen enorm. Also der grösste Teil von Eltern sind so Critical Friends, sage ich denen. Die schauen genau an, die wollen wissen, was wir hier machen. Das finde ich auch gut. Sie sind auch kritisch, aber sie sind konstruktiv kritisch.
Aber Sie würden, wenn eine Lehrerin die SMS überkommt, sie muss ja fast antworten, sonst gilt sie als unhöflich. Also ich gebe noch ein weiteres Beispiel. Die Eltern haben da geschrieben und es sind andere Eltern dann gewesen, die auch per SMS mit der Lehrerschaft kommuniziert haben. Ist es möglich, dass sie unserer Tochter nicht alle Punkte angerechnet haben, so, wir sehen Differenzen bei Frage 1, 6 und 8 und so weiter. Die Schulleitung ist dann in diesem Fall, glaube ich, sogar eingeknickt, hat ab den Eltern, die Druck machen, denen nachgegeben. Ursprünglich ist hat alles angefangen wegen einem Buben, der massiv gestört hat in einer Klasse, der dann in einer anderen Klasse platziert worden ist. Aber wie erleben Sie das, überkritische Eltern, die sich einmischen, mit Sonderwünschen ankommen? Hat das wirklich so stark zugenommen? Oder sind das wieder Einzelfälle, die man in den Medien so breit
schlagen? Also es sind ganz klar Einzelfälle, die dann in den Medien als Helikoptereltern häufig bezeichnet werden, weil sie ihr Kind sozusagen als Projekt betrachten, wo man einfach durch alle Hürden durchnavigieren muss. Ja, das ist, das gibt es schon, aber nochmal, also der Hauptteil der Eltern ist überhaupt nicht so. Wir machen die anderen Eltern, die am anderen Aktivitätsende sind, viel mehr Sorgen, nämlich die sich überhaupt nicht kümmern um ihre Kinder. Und das ist natürlich, das weiss man aus der Schulwirksamkeitsforschung, einer der wichtigsten Faktoren, dass Eltern quasi eine positive Erwartungshaltung erzeugen bei den Schülerinnen und Schülern und also bei ihren Kindern, dass sie die Schule gut durchlaufen. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass sie jedes Kommando, jede Prüfung genau anschauen müssen.
Also in dem Fall ist Ihnen das fast lieber, dass die Eltern, die eigentlich nur das Beste für ihr Kind wollen und darum auch so genau anschauen, zum Beispiel welches Schulhaus oder in welches Schulhaus wird mein Kind einteilt und dann wird rekurriert gegen einen Entscheid und so weiter, obwohl man ja eigentlich weiss, dass es wichtiger ist, dass das Kind einen guten Lehrer hat und das Schulhaus eigentlich gar nicht so wichtig ist.
Ja, das ist so. Also ich glaube, Lehrberuf ist ein Beziehungsberuf, Beziehung zwischen Lehrerinnen und Lehrern und natürlich den Eltern und den Schülerinnen und Schülern. Das Dreiecksverhältnis ist ganz entscheidend für den Erfolg des Kindes, für den Schulerfolg. Und die Zusammenarbeit zwischen den Eltern und den Lehrpersonen ist ja in vielen Schulen auch institutionalisiert worden wegen dem. Das ist auch eine neue Entwicklung. Das hat es nicht gegeben vor 30, 40 Jahren. Und ich glaube, das ist ja auch eine gute Entwicklung. Man muss dann auch die Gremien so nutzen, dass man Probleme auftauchen, also die dann mehrere Klassen oder eben mehrere Eltern betrifft, auch wirklich lösen kann.
Und die Angst oder eben fast schon Panik von gewissen Eltern, vor allem wahrscheinlich aus akademischen Schichten, dass ihr Kind ungenügend ist in der Schule oder eben nicht die Gymiprüfung schafft. Woher kommt das?
Ich glaube, das kommt daher, dass einige Eltern noch das Gefühl haben, nur wer eine Matur macht, hat eigentlich alle Lebenschancen ausgenutzt. Das ist halt auch heute nicht mehr so. Wir haben das Bildungswesen massiv ausbauen, indem wir einen ganz anderen Weg aufgebaut haben, über Berufsmaturität, über die Fachmaturität. Das duale Bildungssystem bietet die Möglichkeit, mit höheren Fachschulen und dann mit Fachhochschulen auch auf die Erzieherausbildung zu gehen. Und die Durchlässigkeit, die wir jetzt geschafft haben, die gibt auch Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, wenn sie später den Knopf auftun, halt immer noch die schulische Karriere zu machen. Es ist nicht so, dass das quasi wie ein Gateway ist. Man muss jetzt die Schleuse der Tür und sonst hat man dann das Lebenschancen verpasst. Das ist früher ein Stück weit so gewesen.
Aber das weiss man unterdessen auch so. Oder warum wollen das gewisse Kreise einfach nicht glauben? Also Experts beispielsweise, wo vielleicht unser System noch zu wenig kennen oder wo ist das Problem, dass viele Akademiker, Eltern, Experts aber trotzdem immer wollen, dass ihre Kinder die Matura machen und gehen studieren.
Das Schweizer Schulsystem ist halt wirklich eine singuläre Geschichte, wenn man es vergleicht mit anderen Ländern. Und gerade das duale Bildungssystem in Deutschland ist nicht das gleiche wie in der Schweiz. Und es sind häufig auch bildungsnöhe Schichten aus Deutschland, die einfach ihre Kinder ins Gymi unbedingt reindrücken wollen, weil sie eben ganz ein falsches Bild von unserem Berufsbildungssystem haben.
Und man weiss ja, es hat immer schwächere und bessere Schüler gegeben. Und eben, sie haben gesagt, später, es gibt solche, die später den Knopf aufmachen. Es gibt ja berühmte Schulversager. Bill Gates ist, glaube ich, einer. Winston Churchill, der ganz schlecht war in der Schule. Und dann nachher, ja.
Also, das ist ja auch heilsam, finde ich. Ja, die Beispiele. Ich bin ja ab und zu Gast beim Swiss Economic Forum. Und wenn ich so die Celebrities auftreten auf der Bühne, ist es häufig so, dass sie sagen, ja, also ich bin mit 14 von der Schule weg und dann klatschen die Leute. Und dann schaue ich an mich nebenan und sage, wieso haben sie jetzt geklatscht? Also sind sie dann auch mit 14 schon ab der Schule? Das sind ganz seltene Fälle, oder? Wenn man natürlich einfach eine Begabung hat wie Roger Federer, der einfach unglaubliche Fähigkeiten hat. Oder auch, es gibt auch sehr gute Unternehmer, die die Schule nicht fertig gemacht haben. Dann ist das aber eben nicht der Normalfall.
Also, es hat immer schwächere und bessere Schüler gegeben, es hat auch immer schwierige Kinder gegeben, aber sind wir bei einem anderen Thema, beim nächsten. Es gibt einen Haufen Fachleute, die sagen, so schwierig wie heute sind Kinder früher nicht gewesen.
Ja, da zweifle ich ein bisschen, ob das wirklich so ist. Also, ich glaube, wir haben einfach heute die Schule viel menschlicher gemacht und die Schüler dürfen mehr sich selber sein, als das noch der Fall war, als ich in den 60er Jahren...
Das hast du jetzt sehr positiv ausgedrückt,
oder? Ja, ich glaube schon. Das ist klar. Es hat mit der anti-autoritären Erziehung, es hat mit der 68er-Bewegung zu tun. Aber wie sie sich an einen Primarlehrer hatte, ich meine, das war jetzt einfach ein Schläger vom schlimmsten Typ und wir haben das wirklich gelitten in den ersten zwei, drei Klassen. wenn wir auch geschaut haben, was da immer die gleichen Schülerinnen dran sind, die abgeschlossen worden sind. Also Gewalt an der Schule und Gewalt daheim im Elternhaus ist ja also fast normal gewesen, in der Tagesordnung. Und seit dem Bundesgerichtsurteil von 91 mit dem berühmten Ohrfeigenurteil ist völlig klar, ein Schüler wird körperlich nicht züchtig in der Schule. Übrigens auch daheim ist das ein Problem, das Züchtigungsrecht, das Eltern hat. Hat natürlich Grenzen dort, wo man an der Körperverletzung dann, tangiert.
Also es hat eine massive Umkehr stattgefunden. Also eigentlich fast das Pendel in die andere Richtung komplett umgeschlagen. Man sagt ja häufig, oder man liest häufig oder hört häufig, es ist gerade so stark hat's ausgeschlagen, dass das Kind unterdessen die Eltern erzieht, weil es von Anfang an eben so vollkommen im Zentrum steht und die Eltern Mühe haben, dem Kind überhaupt irgendetwas zu verbieten, Grenzen zu setzen. Ist das eine Tendenz? Sind Kinder in der Schule eben nicht mehr fähig, sich unterzuordnen, weil es so stark.
Es gibt halt einfach ganz verschiedene Erziehungsstile. Das ist natürlich schon das Problem. Das war früher viel homogener gewesen, auch wenn es eben zum Teil einfach dann mit Schlägen einfach, versucht worden ist, das Verhalten, das nicht passend ist, zu korrigieren. Aber heute hat man alles natürlich von absolut anti-autoritärer Erziehung bis hin zu strengsten Vorschriften. Ich kann mich an einen Elternabend an meiner Schule erinnern, wo ein türkischer Vater, der Schweizer Eltern die Leviten gelesen hat, weil sein 18-jähriger Sohn einfach noch ganz klare Ausgehregeln hat und Kolleginnen und Kollegen in dieser Klasse halt schon viel freier gewesen sind. Und das hat eine rege Diskussion ausgelöst. Das war spannend.
Früher sind schwache Schüler auch gesondert in Klassen gegangen, in Kleinklassen, Hilfsschulen hat es noch früher geheissen. Ja, früher war alles anders. Sie haben gesagt, sie hatten einen Schlägerlehrer. Wir haben auch immer mal einen Kopfnuss bekommen in meiner Generation. Früher haben wir aber auch noch so Hochdeutsch gesprochen und irgendwie unsere Eltern oder Grosseltern Generation hat kein Wort Englisch können. Heute ist das Zauberwort so ein bisschen integrative Förderung. Es gibt auch den Begriff Inklusion, bedeutet alle Kinder und Jugendlichen, auch wenn sie total unterschiedliche Fähigkeiten haben, werden möglichst gemeinsam in einer Klasse unterrichtet. Jetzt gibt es Fachleute, die da sagen, diese schöne Idee, die ist gescheitert. Was sagen Sie, Beat Zemp?
Diese schöne Idee muss man gut umsetzen, dann kann man sie umsetzen, aber es ist natürlich nicht so, dass man alle Schülerinnen und Schüler, also auch Schwerstbehinderte, einfach in eine Regelklasse stecken kann. Die Integration soll möglichst viel passieren, das ist richtig, also so viel Integration wie möglich, aber auch so viel Separation wie nötig. Und das bedeutet, dass halt im Einzelfall ein Kind besser dient ist, wenn es in eine separate Kleinklasse geht, als wenn es in eine Regelklasse eingeschult wird. Also das Prinzip wird sich durchsetzen, da bin ich sicher. Aber grundsätzlich, das ist das Konkordat der Kantone, Sonderpädagogik-Konkordat, ist dort vorgesehen, dass man möglichst viele Schülerinnen und Schüler eben integriert, das heisst in der Regelklasse zusammen gross werden.
Und wer hat das entschieden oder wann ist das entschieden worden? Das wissen wir Laien ja eigentlich dann auch gar nicht.
Haben
wir auch nicht
ja, es gibt verschiedene Rechtsgrundlagen. Behindertenrechtskonvention ist so eine, die Schweiz hat die auch unterschrieben. Es ist einfach ein Trend, auch in allen anderen Ländern, das zu machen, dass man eben quasi Schüler mit besonderen Lernbedürfnissen nicht einfach irgendein Heim wegschließt und einfach nicht sichtbar macht, sondern dass man auch zum Beispiel jemanden mit einem Down-Syndrom, also Trisomie 21, halt, wenn das möglich ist, sind nicht alle Fälle integrierbar, auch in der Regelklasse aufnimmt. Weil die Schülerinnen und Schüler, die Kinder haben auch ihre besonderen Stärken und Schwächen und es ist ja gut, dass die sogenannten Normalen auch sehen, es gibt auch Abweichungen von der Verhaltensform. Schwierigkeiten machen die eigentlich weniger im Regelunterricht als die Verhaltensauffälligen, die eigentlich kognitiv völlig normal sind, aber dann durch ihr Verhalten dann wirklich Disziplinprobleme können verursachen.
Kind mit dem Disziplinproblem, das treibt die Lehrer an Grenzen von der Belastbarkeit und die anderen Kinder profitieren nicht. Also es gibt Eltern, die sicher sind, dass ihr leistungsstarkes Kind zu kurz kommt in diesem System. Ich glaube, grundsätzlich ist es so, das leistungsschwache, das profitiert von diesem System. Also dass es eben nicht in einer Sonderklasse oder in einer Kleinklasse unterrichtet wird, aber die starken Schüler, die kommen eher zu kurz. Gar nicht anders.
Eine Studie zeigt etwas anderes, dass eigentlich die leistungsstarken nicht nicht darunter leiden. Ich glaube, es ist eine Frage von der Betreuung, wenn wir genug personelle Ressourcen haben, eben Heilpersonen Pädagogen, die in der Klasse sind, die sich dann um die Kinder mit besonderen Lernbedürfnissen und auch um die Verhaltensauffälligen können kümmern können, dann funktioniert das. Es funktioniert dann nicht, wenn die personellen Ressourcen fehlen. Und Sie wissen, dass man beim Lehrermangel jetzt vor allem halt in diesen zwei Bereichen, Kindergarten und auch Sonderpädagogik, einfach zu wenig Leute haben.
Und zu wenig Geld.
Und darum ist eben die schöne Umsetzung von diesen Ideen hat einfach eine Grenze dort, wo die Ressourcen fehlen.
Und was machen Sie denn jetzt, wenn Sie von der Lehrerschaft, Sie als Präsident von der Lehrerinnen und Lehrer von der Schweiz, einzelne, also gehören das einzelne Kind so viel Energie absorbiert von einer Lehrperson, dass ein Kind quasi eine Lehrperson beansprucht und die anderen 25 dann irgendwie allein müssen und so oder mit der anderen arbeiten.
Also bei verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern, die derart den Unterricht stören, empfehlen wir eben Schulinseln einzurichten, dass man die Schüler rausnehmen kann aus dem Klassenbetrieb während einer bestimmten Zeit, wo dann betreut, einem speziellen Raum im Schulhaus, dann einfach auch für die gesorgt wird, sodass sie sich beruhigen, dass man sie vielleicht später wieder integrieren kann, vielleicht sogar am gleichen Tag. Aber manchmal geht die Schulinsel mehrere Wochen, bis man das Kind wieder zurückführen kann in die Stammklasse. Aber nochmal wegschließen, einfach irgendwie in ein Heim, das ist wirklich nicht die Lösung. Man muss sich das mal ausdenken, was denn das für... Das kostet übrigens noch viel mehr und es ist vor allem die Resultate sind nicht gut.
Der Beat Zemp hier im Fokus live auf SRF 3 zum Schulstart über die grossen Baustellen, Brennpunkte an der Schule. Sponsoring ist auch ein grosses Thema. Es gibt immer mehr Firmen, die an die Schulen drängen. Das ist früher vor allem an der Berufsschule. Also da gibt es schon länger. Jetzt gibt es auch an der normalen Schule. Jetzt nicht unbedingt das Bombschips-Müsterli verteilt oder so, das würde glaube ich nicht gehen. Das ist verboten nach wie vor oder ein Tabu, oder?
Sobald Product Placement, also dass man quasi das Produkt will platzieren oder bei den Schülerinnen und Schülern, das geht nicht.
Das, geht nicht.
Das läuft unter Werbung.
Aber Gratis-Lehrmittel werden angeboten, pfannenfertige Lektionen werden hergestellt. Das nicht nur als Dienst an der Gesellschaft, natürlich auch, weil Firmen auch wissen, dass Kinder leicht beeinflussbar sind und dass Lehrerinnen und Lehrer zum Teil heute halt auch an der Grenze von der Belastbarkeit sind und froh sind, wenn sie eine pfannenfertige Lektion bekommen. Was halten Sie grundsätzlich davon?
Ja, wir haben wegen dem so eine Charta für Bildungssponsoring erarbeitet, zusammen mit Stiftungen, mit Erziehungsdepartement, aber auch mit Firmen, wo wir 5 Leitlinien definiert haben, was zu beachten ist, wenn man so Lernangebote macht von Privaten. Eben, dass zum Beispiel das Logo nicht redundant auf jedem Blatt vorkommt oder dass für ein bestimmtes Produkt geworben wird oder für eine bestimmte Ideologie. Das geht natürlich nicht. Und Lehrpersonen sind heute sensibilisiert darauf, wenn sie so Lehrangebote nutzen und schauen genau an, was da an versteckter Botschaft und an Werbung drinnen ist. Und dann wird es einfach nicht benutzt. Also das ist letztlich in der Verantwortung der Lehrperson.
Das Angebot ist gross und vielfältig. Da gibt es Schnitzen in der Oberstufe, präsentiert von Victorinox, PostFinance, wo Schulvideos anbieten zum Umgang mit Geld. Das ist alles noch eher harmlos. Es wird dann ein bisschen problematischer, wenn Nestle irgendwie behauptet, sie sorgen für sauberes Wasser oder Swissmilch sagt, ohne Milch kein gesundes Kind oder irgendwie so etwas. Greifen Sie denn ein?
Es hat schon gegeben, dass ich eingegriffen habe. Also, ganz grob ist gesehen, dort, wo Swiss Nuclear, das ist so die Atomlobby-Organisation. Ich habe übrigens nichts gegen Atomkraftwerke, aber wenn dir das unterstellt wird, ich habe dort eingegriffen, weil einfach im Lehrerziel-Kommentar gestanden ist, die Schülerinnen und Schüler wissen, dass die Atomkraft die sicherste und nachhaltigste Form der Energieerzeugung für die Schweiz ist. Und das ist natürlich dann, wenn man sieht, bei der Alternativenergie, was in dieser Lerneinheit alles ein Nachteil war und nur ein Nachteil und am Schluss die Atomkraft als die Lösung präsentiert wird, das geht so nicht. Ich meine, der Dürrematt ist es, glaube ich, wo man gesagt hat, was in der Gesellschaft umstritten ist, müssen auch alle lösen oder das können nicht Einzelne lösen. Und darum muss man so etwas auch kontradiktorisch behandeln in den Schulen.
Aber grundsätzlich, es ist ja immer schwieriger, überhaupt noch etwas in einem Lehrmittel korrekt darzustellen, dass es allen nicht passt. Also eben jetzt, gerade wenn es um Ernährung geht heutzutage, wo ja, ganz viele Kinder vegan erzogen werden, dann heisst es Fleisch oder Milch oder was auch immer, irgendwo in einem Lehrmittel, was macht man da oder was mache ich Sie als
Also letztlich Präsident? Ist das Sache von der Lehrperson. Man hat ganz klar im Lehrplan den Auftrag, was für Kompetenzen zu fördern sind bei den Schülerinnen und Schülern. Dazu gehört das kritische Denken. Wenn man jetzt eine Lerneinheit hat, wo es darum geht, tierische Produkte zu platzieren, sozusagen, dann muss man halt auch die Gegenposition einnehmen. Und zum Beispiel auf SRF MySchool gibt es eine sehr gute Sendung über veganes Leben, wo man eine Familie sieht, die ihre Sichtweise darstellt. Und dann kann man das konfrontieren und dann mit der Klasse ein gutes Gespräch führen.
Das war jetzt ein schöner Werbespot auch für SRF. SRF MySchool, für alle, die jetzt zuhören und ein Kind haben. Ja, man muss nicht nur immer auf Kika oder auf ARD die Bildungsthemen schauen oder konsumieren. SRF MySchool ist eine sehr gute Schul-Webseite
oder
Plattform.
Wir schauen dort auch ein bisschen auf die Finger, ob ideologische Botschaften drin sind. Aber ich muss sagen, das ist früher nicht der Schulfernsehen geheissen. Aber SRF MySchool hat tatsächlich so ganz viele Dossiers, ausgezeichnete, also politische Bildung, ausgezeichnete, neutrale, also wirklich gute Beiträge, die man für die Schule zeigen kann.
Aber grundsätzlich werden sie dann manchmal auch ein bisschen verrückt, wenn man es allen recht machen sollte, aber weniger Mittel zur Verfügung hat, also immer mehr Mittel gestrichen werden in der Schule, ist ja logisch, dass sich dann die Schulen andere Geldquellen oder eben sprich Lehrmittel suchen, die Firmen anbieten. Also ja, ist ja eigentlich fast normal, dass man so vorgeht, oder?
Also grundsätzlich würde ich mal sagen, ist es eigentlich positiv, wenn eine Firma, ein Unternehmen, eine Stiftung, wer auch immer, neben den Steuern, die sie zahlen, auch noch Geld zur Verfügung stellt, um zu sagen, wir haben eine Branchenverantwortung in einem bestimmten Thema und wir geben jetzt dem Bildungssystem etwas zurück. Das finde ich mal grundsätzlich gut und nicht einfach zu verurteilen. Die Frage ist dann einfach, wie das passiert. Und dann müssen wir eben die genau hinschauen und unsere Bildungskarte ist ein grosser Erfolg. Also all die grossen Firmen haben alle unterschrieben, die sich in der Bildung engagieren. Das ist sehr gut. Und ich glaube, Sensibilisierung ist auch bei der Corporate Social Responsibility Abteilungen, wie das heute heisst, CSR, oder früher hat man gesagt Sponsoring. Bei diesen Abteilungen von den Unternehmen ist das durchaus auch gewachsen, die Sensibilisierung, dass man das nicht einfach als Marketing geben kann, nutzen oder Businessplan machen mit Return on Invest und so weiter, sondern es geht wirklich darum, im Bildungswesen Material zur Verfügung zu stellen, Know-how, auch Ressourcen, selbstverständlich, mit Lernmitteln, um die Themen, die halt wirklich virulent sind, anzuschauen. Vom Klimawandel über Finanzkompetenz bis eben Ernährung ist da alles drin.
Es gibt ja noch andere Firmen und Technologien, wo die Schulzimmer immer stärker prägen oder dort rein drängen. Digitalisierung natürlich. Also Medienkompetenz ist auch unterdessen ein Schulfach, muss es ja sein. Die ganze Digitalisierung ist auch Teil von der Schule. Google im Schulzimmer, das Tablet im Unterricht, was sind da aus Ihrer Sicht die Chancen, was sind die Gefahren?
Also die Chancen sind natürlich, dass man mit den digitalen Lernmedien ganz anders unterrichten kann, dass man auch viel gezielter den Lehr-Lernprozess dokumentieren kann und ganz gezielt kann Übungen mit den, also nach Schwierigkeitsgrad den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stellen. Das ist schon eine grosse Chance, die wir nutzen müssen. Gefahr sehe ich darin, dass der Lehr-Lernprozess dann natürlich auch Datenspuren hinterlässt, wo, wenn sie in die falschen Hände kommen, natürlich dann auch zur Selektion von Schülerinnen und Schülern kann nutzen, führen. Und das, denke ich mir, ist ein Problem. Wir müssen dafür sorgen, dass nicht Google und Co. die Daten können abkupfern und dann quasi der Schüler noch gelesener wird, als er jetzt schon ist. Das heisst, die Server müssen in der Schweiz sein, sie müssen gesichert sein. Auch der digitale Print, also die Eingabe zu so einem Lernprogramm, das muss sauber geregelt sein.
Da gibt es ja auch klar zwei Lager. Die einen sagen, das Internet grundsätzlich verbessert den Schulalltag. Alle haben Zugang zu Bildung, die ganze Welt, quasi eine Privatschule. Andere sagen, dass wir Erwachsene schon nicht mehr irgendeine Jahrzahl können im Kopf speichern und für jeden Seich Wikipedia konsultieren. Das ist ja mal das eine, aber dass die Schulen jetzt auch nicht damit anfangen, das ist gefährlich. Kinder müssen Zusammenhänge verstehen und sie müssen ja auch wissen, nach was man googeln soll, oder?
Ganz genau, und darum spielt natürlich das Wissen nach wie vor eine wichtige Rolle. Man kann keine Kompetenzen fördern, ohne dass man auch Wissen vermittelt und Wissen auch speichert. Aber es kommt ein bisschen darauf an, was das für Wissen ist. Es muss eben Wissen sein, das fähig ist, dann auch Zusammenhänge einzuordnen, auch können, ja, eine Art Raster geben. Ich kann das vielleicht für Geografie ein Beispiel sagen. Ich musste damals als Schüler noch müssen alle Pässe auswendig lernen, von A bis B, welcher Pass von welchem Kanton, welchem Ort in welchen geht. das kann man, heute macht man das eigentlich nicht mehr so, sondern man hat sogenannte Mental Maps im Kopf. Das heisst, jeder von uns könnte etwa die Schweiz mit dem Umriss von der Schweiz zeichnen und etwa Kantone ungefähr einzeichnen, die wichtigsten Flüsse. Das reicht im konkreten Fall. Man muss nicht wirklich die Flusskarte im Detail mit allen Nebenflüssen kennen oder alle Schlachtdaten von der Geschichte auswendig wissen. Aber es braucht natürlich eine Abfolge in der Geschichte zum Beispiel, wo man weiss, also gut, die Römer sind nach den Griechen gekommen und die wichtigsten Errungenschaften von diesen Kulturkreisen. Sonst kann man einfach das Wissen nicht einordnen. Das heisst, es braucht Einordnungswissen und darum ist das Wissen nicht einfach bei Null, auch beim Lehrplan 21 übrigens nicht.
Und es stellt sich ja dann irgendwann auch die Frage, wer hat die Hoheit über Bildung grundsätzlich? Also ist es der Staat oder sind es private Firmen wie eben die Technologie- und Internetkonzerne, die das eigentlich gerne würden übernehmen?
Ja, das ist jetzt bei der Digitalisierung tatsächlich die Gretchenfrage. Also es gibt auch Leute, die das ein bisschen dramatisieren und sagen, da kommt ein Tsunami, das ist jetzt wahrscheinlich irgendwo im Atlantik in der Mitte zwischen den USA und Europa auf uns zu, weil grosse Bildungskonzerne eben in den USA mit ihren Lernangeboten dann in Europa einfahren und dann quasi die öffentliche Schule übernehmen.
Können Sie ein Beispiel geben von so einem grossen Bildungskonzern?
Ja, Pearson zum Beispiel macht sehr viel in Amerika bereits so, dass, oder natürlich auch Apple und Google, wo dann einfach mit der Lernsoftware und ihren Produkt dann massenweise natürlich das verkauft, das ist klar. Und dann durch das, je mehr Kunden, dass man natürlich auch mehr Profit macht. Mich dunkeln zwei Sachen problematisch bei diesem Ansatz. Erstens, dass es stark profitorientiert ist. Es geht da nicht mehr darum, wirklich ein Bildungsideal zu verwirklichen, wie wir das in Kontinentaleuropa machen. Und vor allem ist die Vielfalt halt weg. Es ist eigentlich, wie bei der Biodiversität, ist es auch beim Lernprozess so, dass es gut ist, wenn es möglichst viele verschiedene Wege geht und es nicht gut ist, wenn es nur noch einen Weg gibt, wie man etwas lernt und wie man etwas diskutiert und wie man etwas übt. Und darum bin ich ein Anhänger von wirklich Diversität, auch beim Lernprozess. Und ich finde, die Schweiz hat genug Geld und die Schweiz hat genug Know-how, eigene Lernplattformen zur Verfügung stellen und unsere Kultur im Vordergrund stellen und nicht einfach die amerikanische Kultur einfach zu übernehmen.
Aber gibt es denn etwas, wo man eben von Amerika dort in dieser Hinsicht trotzdem kann abschauen kann? Oder ist das alles wirklich eher problematisch, wenn also in Amerika ist das Bildungswesen eigentlich privatisiert und die guten Schulen, ja, für den Schlusszeichen, sind nur noch private Schulen.
Ja, es sind schon öffentliche Schulen, aber es sind eben Restschulen, oder? Das ist das Problem. Und natürlich sind dann die Fees, also die Schulbeträge, die man zahlt, enorm hoch. Also auf der Universitätsstufe geht das bis 60.000, 70.000 Dollar pro Semester heute zum Teil. Und das ist natürlich nicht das, was wir wollen, weil das ist eine massive Einschränkung von der Chancengerechtigkeit. Wir haben ein anderes Modell in Kontinentaleuropa. Wir haben immer gesagt, Bildung ist eine Sache von allen, also von den Bürgerinnen und Bürgern, vom Staat. Das wird über die Steuern finanziert. Und der Staat macht einen gewissen Ausgleich für den Nachteil von Geburt. Je nachdem, wo jemand halt in eine Familie kommt, die bildungsfern ist, hat er halt wirklich einen Nachteil. Und das kann dann die Schule ein Stück weit ausgleichen. Wir leben nicht von Tellerwäscher und Milliardär. Karriere, sondern wir müssen schauen, dass wir das Potenzial von allen möglichst gut nutzen.
Das ist der Beat Zemp, der Oberstschweizer Lehrer. Wir haben noch lange nicht alle Brennpunkte angesprochen. Schaffen wir wahrscheinlich auch nicht, oder, in dieser Stunde, Herr Zemp?
Ja, es gibt noch viel zu diskutieren, selbstverständlich.
Jetzt müssen wir aber ein bisschen Musik hören. Das ist Ihnen nämlich auch wichtig. Sie sind leidenschaftliche Musiker, nicht nur Musikhörer. Sie waren auch lange mal Jazzmusiker gewesen. Oder sind Sie immer noch?
Ja, ich muss sagen, ein Stück weit ist das halt damals, als ich dann meine Band aufgelöst habe. Ich habe relativ intensiv Musik gemacht und habe auch mein Studium so verdient mit Musik machen. Das war eine gute Zeit gewesen und habe Auftrittskompetenz so auch gelernt, dass er ganz viel fürs Leben gelernt. Und
darum sind Sie auch überhaupt nicht nervös, wenn Sie so in einer Live-Radiosendung sitzen, ja. Natürlich unterdessen. Wir hören YMCA von The Village People. Sie haben mir geschrieben, das sagt mir so, dass Sie das sehr oft gespielt haben.
Ja, das ist natürlich der absolute Gag gewesen, damals in den 70er-Jahren mit Village People, YMCA. Und das dann ist einfach, sind alle wirklich gut drauf gewesen.
Der Beat Zemp, Präsident vom Lehrverband. Hier im Fokus auf SRF 3 mit dem ersten Musikwunsch. Village People, YMCA.
Pick yourself off the ground, I said, young man, 'cause you're in a new town. was once in your shoes. I said I was down and out with the blues. I felt no man cared if I were alive. I felt the whole world was so jive. That's when someone came up to me and said, young man, take a walk up the street. It's a place there called the YMCA. They can start you back on your way. It's fun to stay at the
Village People im Fokus auf Wunsch von Beat W. Zemp, Lehrerpräsident zum Schulstart. Ich habe jetzt in Anliegen Beat Zemp gesagt, aber alle, die Zeitungen lesen, sie schreiben sich Beat W. Zemp. Woher kommt das W?
Also das W ist mein zweiter Vorname und hat damit zu tun, dass eben noch mindestens zwei andere Beat Zemp gibt. Der eine ist sogar Lehrer.
Nur mindestens 20'000 andere Beat Zemp?
Nein, es sind 8 in der Schweiz, aber mit Beat W. Zemp gibt es eben nur einen. Und ich habe, der eine Beat Zemp ist eine spannende Person, die auch ein Buch geschrieben hat, das schon über unter Medien gesehen. Da hat es wirklich Überschneidungen gegeben, seitdem habe ich das nicht mehr. Also meine E-Mail-Adresse ist auch so.
Okay. Sie, wir haben gerade YMCA gehört, weil Sie da früher viel gespielt haben mit Ihrer Band. Sie haben auch mal fast eine Berufskarriere als Musiker eingeschlagen. Also es war auf der Kippe gewesen, ob Sie...
Ja, es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist tatsächlich so, mich hat Sport nicht interessiert. Heute ist es ein bisschen eher umgekehrt. Heute mache ich eher mehr Sport oder habe angefangen, Krafttraining und so Sachen zu machen. Aber damals hat mich eigentlich wirklich die Musik fasziniert und ich habe angefangen ich bin eigentlich auf den Dachboden vom Elternhaus gekrochen als 8-9-Jährige und habe dort eine Handorgel gefunden, wo meine Mutter mal Handorgelstunden hatte. Da habe ich angefangen rumzuklimpern und das hat mir gefallen. Dann haben wir angefangen Stunden. Dann ist Saxophon dazugekommen mit der Knabenmusik da damals. Und dann habe ich angefangen Musik machen, erste Band, zweite Band, dritte Band gegründet. Am Schluss sind wir 8 Mann gewesen, 2 Sängerinnen und so. Also ist wirklich Post abgegangen. Und dann habe ich im Gymnasium bin ich dann in Kontakt gekommen mit klassischer Musik. Und dann habe ich angefangen, wirklich eine Kompositionslehre machen, neben dem Mathe-Studium auch am Konz Sachen belegt und klassische Harmonielehre gelernt. Und bin dann eigentlich stark in die klassische Musik gekommen. Also war sehr viel Sonaten gelost und so. Mache ich heute noch. Das finde ich auch ein ganz spannendes Feld. Es ist wie ein neues Fenster, das aufgegangen ist. Übrigens auch die Aufgabe der Schule, so Fenster zu öffnen, oder, wo man vielleicht von daheim nicht hat. Und dann zum Schluss, jetzt muss ich sagen, ist nochmal eine Wende. Jetzt sind sie mir wirklich für Jazz. Und zwar nicht einfach so den New Orleans Jazz, wo man einfach so schön mitklatschen kann, sondern mehr Jazz Offbeat.
Und was denken Sie denn alle, wenn Sie hören oder sehen, dass die musischen Fächer immer mehr herangedrängt werden in der Schule?
Ja, das finde ich wirklich nicht gut. Weil, also, wenn ich etwas vermisse jetzt, oder was quasi auch gestorben ist von mir damals, als ich dann aufgehört habe, dann ist es Musikmachen zusammen mit anderen. Ich glaube, das ist nicht ersetzbar durch etwas anderes. Es ist wunderbar und ich mag das wirklich jedem gönnen, dass er die Möglichkeit hat. Und die Musikschulen geben ja die Chancen auch ganz vielen Kindern. Und wenn man natürlich mit den Gebühren immer raufgeht, dann gibt es irgendwo den Moment, wo die Eltern sagen, ja, das können wir jetzt einfach nicht mehr leisten.
Heute haben Sie nicht mehr so viel Zeit zur Musik machen. Sie sind ziemlich viel unterwegs, Sie sind omnipräsent. Sie haben vorher erwähnt, der Musiker hat gesagt, dass Sie, glaube ich, der Gast sind, der am meisten im Dienstagsclub war beim Schweizer Fernsehen. Sie sind ja viel in den Medien, viel am Weibeln, am Lobbyieren im Bundeshaus. Ein Drittel Ihrer Arbeitszeit ist, glaube ich, Öffentlichkeitsarbeit, Interviews und so weiter. Sie sind schon fast ein Promi. Ist es Ihnen wohl?
Ja, es ist nicht immer lustig. Also, wenn man eine Reise macht, die Leute kennen einen natürlich und dann merkt man schon an den Blick und am Tuscheln, wenn man noch essen, ja, das ist der Oberstlehrer von, ja, das ist der Zemp und so. Aber mit dem muss man halt leben. Es ist in aller Regel nicht so, dass es unangenehm ist, aber ich meine, dass jeder andere, der in den Medien ist, hat die Erfahrung auch gemacht und ich nehme mir selber nicht so wichtig, dass das wirklich ein Problem ist, aber manchmal finde ich auch, es wäre besser, wir könnten anonymer sein.
Sie sind eine wichtige Stimme, wenn es um Bildungsthemen geht. Da können wir uns darauf einigen. Sie sind aber nicht der Chef der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer. Das muss man auch noch ein bisschen präzisieren. Oder? Sie können ja denen überhaupt nichts vorschreiben oder so. Sie sind einfach der Präsident vom Dachverband.
Ganz genau.
Und gefragt, wenn es um Bildungsthemen heiss diskutiert wird, da gibt es ein paar Klassiker, die immer wieder kommen. Sprachenstreit natürlich, haben wir jetzt noch gar nicht besprochen. Früh Französisch, früh Englisch, kantonal komplett unterschiedlich angewendet. Für viele Dorn im Auge, Primarschulkinder sind überfordert mit 2 Fremdsprachen. Und würde ich den zweiten dann aufholen in der Oberstufe, das wäre kein Problem. Was denken Sie, wenn Sie Eltern hören und sagen, wieso muss jetzt der Bub schon mit in der zweiten Klasse Englisch lernen?
Also es wird ab der dritten Klasse jetzt sein, oder auch in
Zürich. Und mein Sohn hat schon in der zweiten gehabt.
Ja, es wird jetzt eben harmonisiert, wie man dem sagt. Das heisst, alle Kantone versuchen sich gegenseitig anzugleichen und der Sprachunterricht, wie er jetzt gerade stattfindet, also das, der August jetzt 2017, ist noch nie so harmonisiert gewesen wie heute. Also es sind 23 Kantone von 26, die die Lösung von der Erziehungsdirektorenkonferenz umsetzen. Es hat noch Kantone wie Aargau zum Beispiel, die noch nicht auf dieser Linie sind, aber die allermeisten Kantone sind das. Nein, ich finde das richtig, dass man, wissen Sie, Sprachkenntnisse sind heute so wichtig, oder? Und Englisch und Französisch, ich würde gar keinen Unterschied machen. Das ist für viele Schülerinnen und Schüler, die können problemlos zwei Sprachen lernen oder sogar drei, es ist ja dann auch noch Deutsch selbstverständlich.
Aber lernt man denn wirklich eine Fremdsprache in der Schule?
Nein, ich würde sagen, beherrschen nicht, aber man lernt den Boden, man legt den Boden, wo man darauf aufbauen kann. Und später, wenn man es dann braucht, hat man eben tatsächlich einen Boden, wo man draufstehen kann. Aber es ist natürlich schon so, wenn man das wirklich als Maîtrise jetzt Französisch zu beherrschen, oder, dann muss man ins Sprachgebiet natürlich gehen, in der Romandie oder in Frankreich, und dort mal zwei, drei Monate leben, dann ist es anders. Oder man verliebt sich in einen Partner, der die Sprache hat, das ist noch viel besser, da geht es ganz schnell. Aber es ist natürlich schon so, dass Julia einfach, wie ich vorher gesagt habe, muss Fenster öffnen. Und es kommt ja darauf an, wie ihr Sohn das in der zweiten Klasse gelernt hat. Ich gehe nicht davon aus, dass er jetzt mit Grammatik und Vokabular geblockt wurde, sondern es geht darum, eigentlich Freude an dieser, an dem neuen Sprache zu wecken. Das ist mehr eine emotionale Beziehung zu dieser Sprache. Und das muss man eben tatsächlich auf der Primarstufe grundlegen.
Eine emotionale Beziehung, sagen Sie, eine emotionale Debatte ist auch immer unsere multikulturelle Gesellschaft, unsere heterogene Gesellschaft, gerade wenn es um Bildungsthemen geht. Ich hatte zum Beispiel ziemlich genau vor einem Jahr einen Reallehrer hier in dieser Sendung gehabt, und dort war gerade die Handschlagdebatte aktuell gewesen, der verweigerte Handschlag von einem muslimischen Schüler. Die Medien haben sich dort übertroffen gegenseitig in Zukunftsszenarien. Man hat das Gefühl gehabt, der Untergang vom Abendlandes steht bevor, oder die schweizerische Identität steht auf dem Spiel. Heute hören wir da nicht mehr so viel. Ist das dann vor allem wieder so ein Medienthema, das nur aufgekocht wird und eigentlich gar nicht so latent aktuell und die Schule gar nicht so wahnsinnig an Rand bringt?
Es ist halt aufgeladen, oder? Weil die ganze Diskussion um Integration vom Islam in die schweizerische Kultur natürlich auch von Parteien ja bewirtschaftet wird, wie wir wissen, mit Plakaten und mit Abstimmungsvorlagen, Burka-Verbot, Kopftuchdiskussion, Schwimmunterricht. Das sind natürlich schon Probleme, die wir in der Schule haben, und wir müssen hier Lösungen finden und haben sie ja gefunden.
Und sind das die Themen, wo Ihre Lehrerinnen und Lehrer, also die Sie präsidieren, auch die ganze Zeit bringen als Brennpunkt?
Also es sind ja wirklich ganz wenige Einzelfälle, die Probleme machen, zum Beispiel im Schwimmunterricht. Das kann man zum Teil an einer Hand abzählen, oder, für die ganze Schweiz. Welche Väter, die da einfach ein bisschen eine extreme Auffassung vom Islam
haben. Aber die Medien berichten genau über die.
Ja, das ist klar, das ist auch verständlich. Die Medien berichten über das, wo man kann auch zuspitzen, skandalisiert ist, damit auch natürlich der Absatz steigert. Das wissen wir alle. Der Markt funktioniert so. Da muss man den Medien nicht davon Schelte erteilen, sondern so funktionieren die Medien jetzt einfach.
Was sagen Sie denn, wo hört Toleranz auf im Thema, wenn man jetzt den Handschlag, den Schwimmen Unterricht oder das Kopftuch?
Also die Toleranz hört dort auf, wo man das Obligatorium vom Unterricht nicht mehr umsetzen kann. Es geht einfach nicht, dass wenn Schwimmunterricht obligatorisch ist, dass es sich jemand daraus nimmt, oder wenn man ein Klassenlager macht und das dann einfach heisst, nein, mein Kind kommt dort nicht mit. Das ist Teil der sozialen Kompetenzen, die man dort lernt. Und diese Erfahrung muss man machen. Ich meine, beim Handschlag ist es das gleiche Problem. Oder? Wir müssten den Schülerinnen und Schülern, es sind ja Schüler vor allem, die sich gegenüber Frauen so verhalten, einfach sagen, wenn du das machst, wirst du Probleme bekommen. In deinem Job, wenn du überhaupt einen Job bekommst, und dann erst recht bei der Berufsausübung. Das ist ein massives Problem, das du hier einhandelst. Und nimm zur Kenntnis, dass wir in einer Kultur leben, wo man einander die Hand gibt, wenn jemand die Hand ausstreckt, dass man die nicht einfach zurückweist. Aus dem Grund natürlich, oder? Das kann ja dann durchaus auch sein. Aber einfach, das ist einfach etwas, wo ich denke, wo man im Schulunterricht durchaus lernen kann. Aber das kann man nicht über juristische Bestimmungen quasi verordnen, sondern das muss man leben.
Und an den Eltern auch die einfache Gleichung beibringen, wie mehr Sonderwünsche, desto schlechter wird ihr Schüler oder ihr Kind in der Schule und desto schlechter sind nachher die Bedingungen in einem möglichen Übertritt in die Berufswelt. Was mich auch interessieren würde, Ihre Meinung zu dem, man redet immer von den möglichst guten Bedingungen, die das Kind haben soll. Ein Kind in einer Grossstadt beispielsweise, wer hat die besseren Bedingungen? Oder das Kind in der ländlichen Idylle, wo drei oder vier Klassen zusammen in einem Schulzimmer sitzen, gibt es überhaupt einen Richtwert?
Das ist ein schönes Beispiel, was Sie so sagen, dass das Alter durchmischte Lernen oder in einer Klasse vielleicht mit 11 Schülern, die aber irgendwie acht Jahrgang zusammen sind, genau. Oder? Wo vielleicht irgendwo in einem Bündner Bergtal entscheidet darüber, ob das Tal stirbt oder nicht. Also ob man die Schule aufrechterhalten soll oder nicht. Weil wenn sie die Schule nicht mehr hat, dann zieht einfach niemand mehr dorthin. Oder? Das ist völlig klar. Oder ob sie irgend im Kreis 5 irgend in Zürich oder eine Agglomeration oder in Aargau eine Schule nehmen. Also es ist halt so, dass die Lebenswirklichkeiten für Schülerinnen und Schüler heute extrem unterschiedlich sind. Übrigens natürlich auch das Portemonnaie von den Eltern, die daheim gefühlt ist, ist extrem unterschiedlich. Und diese Erfahrung bringen wir nicht weg. Das ist ein Teil von unserer Realität. Und die Schule sucht eben auch Lösungen, um möglichst verschiedene Ja-so-Fälle auch in der Klassensozialisierung zusammenzubringen. Und ich glaube, das ist die gesellschaftliche Klammer, die die Volksschule hat. Ich wüsste nicht, welche Institution das sonst noch macht, die Aufgabe. Weil das Militär früher, ja, ist ein Stück weit auch eine Klammer gewesen, aber heute, Sie wissen ja, dass ganz viele gar nicht im Militärdienst machen. Und natürlich sind Frauen sehr häufig auch schon ausklammert, außer die, die sich freiwillig zum Militärdienst melden. Und von dem her glaube ich wirklich, dass die Schule und Volksschule eine ganz wichtige Aufgabe hat für den Zusammenhalt von unserer Gesellschaft.
Und gleich nochmal, um meine Frage noch ein bisschen vielleicht zu präzisieren, also Kann man irgendetwas sagen, wer eben die besten Bedingungen hat? Also man weiss zum Beispiel, glaub, die Maturitätsquote in Basel ist die höchste und in der Ostschweiz die niederste oder so. Aber was sagt das irgendetwas aus?
Das sagt etwas aus über die Tradition des Schulsystems, wie es in Basel und in St. Gallen oder Ostschweiz oder im Appenzell gewachsen ist, wo halt in Basel eher eine akademisch geschulte Schicht halt Kind hat und dann auch entsprechend erwartet, dass die Kinder ins Gymi geht und darum ist die Maturquote bei 30%. Und wenn sie in die Ostschweiz gehen, wo halt mehr industrialisiert ist, Gewerbe halt weniger, also mehr das duale Bildungssystem wichtig ist und nicht der akademische Weg, hat es halt auch weniger Gymnasien übrigens. Wenn es weniger Gymnasien hat, hat es auch eine tiefere Quote. Das ist Angebot und Nachfrage spielt hier auch.
Und ich frage noch ein drittes Mal, wo würden Sie denn Ihr Kind, wenn Sie eins hätten, das jetzt in die Schule kommt, lieber in die Schule schicken, in einem Dorfschulhaus oder irgendwie eben im Kreis 5 in der Stadt Zürich? Also, oder in Basel-Stadt.
Es braucht ein ganzes Dorf, sagt man auf Afrikanisch, um ein Kind zu ziehen. Aber es kann auch ein Stadtquartier sein.
Egal. Okay. Wir haben jetzt, Sie haben mit einer ganz grossen Ruhe, wie Sie das ja immer machen, über Themen geredet, die sehr emotional diskutiert werden in der Schweiz, weil es um Kinder geht. Was ist für ein Zeichen, dass Schulthemen eben dermassen emotional in der Öffentlichkeit behandelt oder diskutiert werden? Ist es ein gutes
Zeichen? Ein gutes Zeichen, finde ich. Also, das muss man einfach auch aushalten als Bildungspolitiker oder als Lehrperson. Stellt sich vor, es wird überhaupt nicht über die Schule diskutiert. Das denke ich, wäre das Schlimmste, was man vorstellen kann. Weil, ich weiß nicht, wie viel es über Gefängnis diskutiert wird, aber wahrscheinlich nicht so viel wie über die Schule. Aber über die Schule, das betrifft so viele Familien. Und wir sind alle in die Schule gegangen oder fast alle mal in eine Schweizer Schule und haben unsere Bilder mitgenommen und glauben, das zu wissen, was die Schule ist. Aber ich habe den Eltern und den Politikern und überhaupt allen, die sich interessieren für die Schule, nur raten, gehen Sie in die Schulhäuser, schauen Sie an, was heute passiert im Unterricht. Es ist überhaupt nicht so, dass die Jugendlichen weniger können als vor 20 Jahren, ganz im Gegenteil. Ganz viele sind sehr ehrgeizig, ganz viele sind super unterwegs. Auch die, die wir 1999 integriert haben, wo alle gesagt haben, jetzt kommen so viele Kosovo-Albaner. Ich glaube, der beste Koch von der Schweiz ist ein Kosovo-Albaner als Beispiel. Es zeigt dir einfach, dass...
Kürzlich hier war in dieser Sendung.
Ah, ja, okay. Ja, genau. Das zeigt dir einfach, dass
Potenzial... Nein, jetzt habe ich gerade den Namen nicht mehr präsent.
Das zeigt dir einfach, dass das Potenzial vorhanden ist bei einem Menschen. Und welche Religion, Hautfarbe und was sonst noch als ein Mensch ausmacht, das ist nicht so entscheidend. Sondern entscheidend ist, ob das Schulsystem, das Bildungswesen das Potenzial fördern von dem Menschen und ob er in der Gesellschaft kann etwas zurückgeben, sei das in Form von Steuern, sei das in Form von neuen Ideen, sei das in Form von Arbeitsplätzen, die geschaffen worden sind. All die Firmen, die von Leuten, die eingewandert sind, geschaffen worden sind, das muss man sich mal ein bisschen auf die Zunge lassen gehen. Ich meine, zum Beispiel in der Region Basel. Die ganze Chemie, die dort entstanden ist, geht zurück letztlich auf einen preußischen Ingenieur, der in der Schweizer Halle, das Hallein heisst auf Griechisch Salz, oder Salz der Schweiz, eine Bohrung abgetäuft hat mit seinem letzten Geld und dann die Salzschicht angebohrt hat. Und dank dieser Salzschicht ist die Färbeindustrie, ist die Heimindustrie im Baselbiet entstanden, ist Life Sciences, bis heute Novartis und Roche, all das. Oder? Das wäre nicht da ohne die Bohrung von damals.
Und trotzdem haben wir den Mann, der jetzt dann übernimmt, der DJ Pesa, der selber auch noch Lehrer ist, zu 80% vorher gesagt, dass er keine Chance hat, einen eritreischen Schüler bei einem Schreiner in der Innerschweiz unterzubringen. Aber das nur als Klammerbemerkung.
Vielleicht ist das schade, man sollte es mal probieren.
Ohrfeigenzeitalter, das ist vorbei. Man darf Kinder mal mehr vor die Türe schicken. Wenn es stört, vielleicht abschließend noch, Beat Zemp, gibt es eine Schulregel aus Ihrer Zeit, die Sie gerne wieder einführen würden?
Ja, eigentlich schon. Ich könnte mir vorstellen, der Stundenanfang, warum nicht wieder einmal einfach aufstehen, wenn die Stunde anfängt. Man könnte auch ein anderes Ritual machen, aber einfach Ritual einführen. Ich finde, Ritual sind ganz wichtig für den Klassengeist. Das ist gar nicht so schlecht, dass man miteinander sich an gewisse Regeln haltet.
Vielleicht noch eine, die man müsste kippen. Also man hat ein bisschen das Gefühl, oder Lehrerinnen und Lehrer fehlt ein bisschen an Kompetenzen heute. Also sie müssen für jedes Foto zuerst ein schriftliches Erlaubnis holen von der Elternschaft. Also gibt es eine Regel, die wirklich dringendst weggehört?
Also das Recht am eigenen Bild ist,
das ist halt klar, wirklich,
das geht halt, das kann man nicht weg. Da hat sich auch die Juristerei einfach weiterentwickelt und darum sind viele Regulierungen dazugekommen und letztlich auch die Rechenschaftspflicht. Wir müssen ganz viel einfach wirklich administrative Arbeit
machen. Ist ein blödes Beispiel von mir, muss ich jetzt
sagen. Nein, ich habe überlegt, was wir wirklich können quasi abschneiden. Es ist gar nicht einmal so einfach zu sagen, weil ganz viel sind ja einfach Sachen, die man heute muss machen, um eben diese Regulierungen auch wirklich nachzuleben. Und die sind ja nicht einfach aus Bosheit entstanden oder weil irgendein Bürokratiemonster das will machen, sondern das sind zum Teil eben unsere gesetzlichen Grundlagen.
Also nussfreie Zone und so weiter ist alles nötig, weil...
das ist ein gutes Beispiel. Also bei der Ernährung wird's langsam schwierig, muss ich sagen, in der Schule.
Okay. Beat Zemp, seit 28 Jahren Lehrerverbandspräsident. Ist es das Letzte oder mögen Sie noch lange?
Also ich bin jetzt gerade wiedergewählt worden für 2 Jahre und habe im Sinn, das noch zu machen. Aber es kommt für mich sicher Zeit, wo ich dann auch sage, danke, das war's. Und ich schaue jetzt schon auf eine lange Zeit zurück, aber natürlich ist die Aufgabe, die ich vor 28 Jahren angenommen habe, das völlig eine andere gewesen als jetzt. Der Verband ist ums Dreifache gewachsen und ich präsidiere nicht nur die Lehrer, sondern alle Arbeitnehmerkonferenzen in der Schweiz und habe noch ein paar andere Aufgaben. Und das ist immer noch spannend.
Und nachher dann wieder hoffentlich mehr Zeit zum Musik machen. Wir hören zum Schluss den Richard Galliano. Ganz kurz, was hören wir und warum?
Ja, ich tue gerne heute eben Jazz-Offbeat los und Richard Galliano ist immer wieder zu Gast im zweitgrössten Jazz-Festival in der Schweiz und das ist in Basel, wo ein Kollege von mir künstlerischer Leiter ist, Russ Blindenbacher, und ich finde einfach die Musik hervorragend.
Das ist der Fokus, die Sendung gibt es auch online, srf3.ch. Mein Name ist Dominik Tiller. Thank you. Bartakt vom Libertango vom Richard Galliano hat es noch gelangen, die im Fokus auf Wunsch von BAZM. Anschliessend der DJ Pesa mit Pop.
Eine Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.